Der Kinocast.
Gut, fangen wir mal an.
Ajo.
Ajo?
Ajo.
Bist du jetzt Badenser oder was hier seit Hoffenheim uns geholfen hat?
Ey, pass mal auf, das ist Kurpfalz, gell? Okay.
Kurpfalz? Da musst du aufpassen. Machst du da Kur oder was?
Zack, Handgemenge.
Handgemenge. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Ich habe die Nummer vergessen, aber wir sind ganz weit voran. Fast 1000, ja. Willkommen aus der Hauptstadt des Vizemeisters.
Fußballhauptstadt der guten Laune.
Fußballhauptstadt.
Hallo Erik.
Ja, hallo Chris.
Diesmal
klappt's. Hey, ja, guten Tag. Ich entschuldige mich für eine eventuelle Heiserkeit. Ich entschuldige mich auch bei allen, wenn wir jetzt heute gute Laune verbreiten, bei allen, bei denen es nicht so gut gelaufen ist. Es trifft halt immer irgendwie wieder welche.
Und es kühlt vom Herze.
Ja.
Ah, und Glückwunsch an die Kickers zum Klassenerhalt.
Naja. Und ja, sorry, wenn es heute etwas fußballlastig ist, aber es war ja ganz schön was los jetzt am Wochenende.
Heute etwas. Ja. Dafür waren wir letzte Woche nicht da, ne?
Ein, was muss ich ja sagen, trotz dass wir Union wegen der Relegation damals und wie sich da die Fans gegenüber unseren Fans benommen haben, trotz dass ich die überhaupt nicht leiden kann. Ich konnte es nachvollziehen, ich habe es ja dann gestern zu Hause gesehen in der Konferenz, also wie die dann so im letzten Moment von der Schippe gesprungen sind, das kann man durchaus nachvollziehen, wie die sich da gefühlt haben.
Also ich hätte ihnen gegönnt, in die Relegation zu gehen.
Das hätte ich ihnen auch gegönnt, ehrlich gesagt, ja. Aber nicht wegen der Mannschaft oder irgendwas, sondern wegen diesen Arschloch-Fans, die sich damals so unmöglich benommen haben gegenüber unseren Fans. Anstatt sich einfach zu freuen, dass sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte aufgestiegen sind in die erste Liga, in der Relegation damals gegen uns, haben die unsere Fans bepöbelt und mit Zeug beschmissen und sowas. Und das ist einfach scheiße. Und das hängt denen leider immer noch nach. Deswegen, ja, naja, gut. Wir haben auch ein paar Filme mitgebracht und wir hatten ja letzte Woche keine Sendung. Es ist sogar manchen aufgefallen. Ich habe sogar Nachrichten bekommen, hey, was ist los bei euch? Ja, kurzfristig, krankheitsbedingt, gab es hier einige Einschläge bei uns.
Ja, deswegen, Kate ist immer noch nicht dabei. Und ich quäle mich wegen Erik hier durch. Er hat gemeint, ich krieg sonst wieder eine Woche lang kein frisches Wasser im Keller. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich halt mal
mit. Genau, uns haben sich ja einige Filme aufgestaut. Wir waren deswegen auch wegen Krankheit und wegen diversen anderen Sachen letzte Woche gar nicht in der Sneak Preview. Das wollen wir wenigstens mal nicht unerwähnt lassen, was in der vergangenen Woche in der Sneak Preview in Stuttgart kam. Da kam der Film Late Night with the Devil, der auch richtig getippt wurde, sofern ich mich erinnern kann. Und ja. Also war mit bei den Tipps dabei. Ich habe, glaube ich, auch geschrieben gehabt, so dass dass ich auch glaube, dass der kommt. Und in diesem Film geht es um den Fernsehmoderator Jack Delroy, der sich in seiner Late-Night-Show Night Owls eine Fangemeinde aufgebaut hat, die sich über die ganzen USA verteilt. Und nach dem Tod von seiner Ehefrau nimmt er sich eine Auszeit. Und als er wieder zurückkommt, stellt er fest, dass die Einschaltquoten stark zurückgegangen sind. Und er befindet sich jetzt in einem direkten Konkurrenzkampf mit so einer anderen Late-Night-Show, mit Johnny Carson, glaube ich. Und um seine Show irgendwie zu retten, plant er ein Halloween-Special 1977, das sich ausschließlich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt. Und er hat da zum Beispiel einen Hellseher eingeladen, einen Magier und ein Sektenmitglied, ein ehemaliges Sektenmitglied, eine Musikerin und so weiter und plant da auch so ein paar Beschwörungen und sowas zu zeigen. Und da geht wohl ein bisschen was schief, denn während der Sendung berichten dann noch einige Zuschauer, dass bei denen irgendwas Komisches passiert ist im Haus. Und das sieht man auch schon so in den Trailern. Und ich weiß gar nicht, ob das auf einer realen Sache basiert. Ich meine, ich glaube jetzt nicht dran, dass da irgendjemand bei sich zu Hause was beobachtet hat, aber ich sag mal so in den 70ern, ich meine, wenn da die Leute irgendwie geglaubt haben, dass da irgendwas Komisches passiert ist, ja, könnte natürlich sein. Vielleicht gab es da irgendwie einen realen Bezug oder sowas. Es hat leider keiner irgendwie eine Kritik geschrieben, weil auch das Voting ging, glaube ich, ein bisschen spät online, weil wir die Information sehr spät bekommen haben, weil die im Spamfilter gelandet ist und so. Ja, aber klingt nach einem ganz interessanten Film. Hast du irgendwie einen Überblick, wie die Wertungen aussehen gerade?
pendelt zwischen 4 und 8 Punkten tatsächlich. Oh, okay. Also,
ja gut, das sehr, sind manche,
die mittelmäßiges Feld. Also die meisten sind bei 5 bisher eingegangen. Aber wie gesagt, zwischen 4 und 8 und ich denke, es wird sich bei 5, irgendwas im Endeffekt ausgehen.
Ja, die Weiterempfehlung, also soweit ich das sehen kann, haben bis jetzt nur 2 Leute bei den Weiterempfehlungen abgestimmt. Einer auf traurig und einer auf Daumen ab. Thumbs up hier. Also,
Daumen ab.
Oh. Ja. Sorry, ich hatte letzte Woche englische Gäste bei mir auf Arbeit. Ich denke immer noch so halb auf Englisch, das ist immer ganz schlimm. Ne? Ja, es gibt ja manche, die mögen prinzipiell keine Gruselfilme oder keine Horrorfilme. Ich glaube, das sind dann die, die da so niedrige Wertung geben, aber.
Ich musste da gerade jetzt sagen. Kennst du das von Family Guy mit diesen deutschen Märchen?
Nicht gerade, habe ich gerade nicht.
Muss ich dir mal schicken, ey. Das ist dieses. Es gab einmal einen Bub, der hat die ganze Zeit an seinem Daumen glutscht. Dann kam seine Mutter und hat die beide Daumen abgeschnitten. Gute Nacht.
Ach so.
Ich grusel es mal raus.
Ja, also die Strobelpeter-Sachen, die waren schon ganz schön heftig teilweise. Ne?
Brutal, ja.
Aber gut, es hat uns nicht geschadet, oder?
Nee, also oder? Meine Tochter hat auch bloß noch einen Daumen.
Ich meine, die Langzeitfolgen. Gelernt, also. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, also das war Late Night with the Devil. Der war in der vergangenen Woche die Sneak 1216 in Stuttgart. Die Woche davor waren wir ja auch in der Sneak, haben wir aber bis jetzt noch nicht besprochen, in der Sneak Nummer 1215. Hier hatten wir in Stuttgart den Film May, December mit Natalie Portman und Julianne Moore. Und hier geht es darum, mal gucken, ob ich alles noch so präsent habe. Natalie Portman spielt eine Schauspielerin. Sie spielt aber nicht Natalie Portman, also sie spielt nicht komplett sich selbst, sondern sie spielt Elizabeth, eine Hollywood-Schauspielerin in dem Film. Und diese Schauspielerin möchte sich auf ihre nächste Rolle vorbereiten. Das ist so ein kleiner Independent-Film, bei dem sie die Hauptrolle spielen soll. Und dieser Independent-Film soll einen Fall aufgreifen von vor 20 Jahren ungefähr, wo es einen Skandal gab in den USA. Und sie fährt zu der Frau, die im Zentrum dieses Skandals stand und teilweise auch immer noch steht. Und wir erfahren dann so peu à peu, um was es da eigentlich geht in dem Skandal. Dadurch, dass man das einfach nur so Stück für Stück erfährt, ist natürlich so, es wäre natürlich alles fast ein bisschen gespoilert, wenn man jetzt ein bisschen was vorwegnimmt. Aber ein bisschen was muss man schon erzählen. Also wer jetzt da wirklich ganz heiß drauf ist auf den Film, der muss jetzt einfach mal unsere Filmbesprechung mal ein bisschen
das sollte sich untersuchen lassen.
Weiterspringen. Ansonsten, ich verrate jetzt nichts, was einem die Freude am Film jetzt irgendwie total verdirbt oder so. Es geht darum, dass Julianne Moore vor ungefähr 20 Jahren hat sie in einem Tierfachgeschäft gearbeitet.
Zuhandlung, ja.
Eine Zuhandlung.
Nee, sie hat ja nicht gearbeitet. Ja, sie nicht.
Also sie hat doch da eine Gehilfe.
Ja, sie ist dahin, aber der Junge hat da gearbeitet.
Ach so, so war das, genau, ja. So war das gewesen. Na, da hat sie auf jeden Fall einen jungen Mann kennengelernt, eigentlich ein sehr junger Mann. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war er 12 oder so.
12 oder 13, ja.
Ja. Und sie war 34 und sie hat ihn dort kennengelernt und hat ihn, oder sie sagt ja, es war so eine beidseitige Sache, also dass er sie verführt hätte und ist natürlich ein schwieriges Thema, gerade auch sowas, also ist ja eigentlich ist ja absolut verboten, also auch wenn es von der Frau ausgeht, ich meine so als 12-Jähriger, wenn sich da so eine heiße Frau an einen ranschmeißt, das ist dann für manche vielleicht ganz, ganz nett und so, aber es ist halt trotzdem verboten, es darf halt nicht sein. Und genau das Thema, gerade in den USA, ist natürlich auch eine ganz heiße Geschichte mit solchen Themen. Und das gab halt damals einen ziemlichen Skandal. Sie musste auch ins Gefängnis dann. Und diese Gerichtsverfahren ging natürlich durch die Yellow Press und alles. Und sie leben auch immer noch relativ da in der Nähe, wo das damals passiert ist. Und sie sagen ja, mittlerweile ist alles so halbwegs okay, aber man merkt dann, wenn Natalie Portman dort auftaucht und auch mit Leuten spricht, die, die involviert waren oder bekannte Nachbarn und so weiter, dass da wohl doch nicht alles so im Reinen ist. Und darum dreht sich in dem Film. Wir erfahren halt dann Stück für Stück immer mehr und diese ganze Fassade, die bröckelt dann halt auch so ziemlich so dieses. Sie trifft halt die beiden, die jetzt natürlich mittlerweile 20 Jahre älter sind. Sie ist eben 54 und er ist auch 20 Jahre älter, 32. Und sie ist quasi ungefähr so alt, wie er damals, wie sie damals war, wie Julianne Moore damals war, als sie ihn verführt hat. Und deswegen hat das alles auch noch so eine besondere Brisanz. Und ja, viel mehr will ich jetzt mal doch nicht verraten. Ach so, ja doch, was kann man noch sagen. Julianne Moore hat für den 12-Jährigen damals ihren Ehemann verlassen, wo sie auch Kinder hat. Und mittlerweile sagt sie halt auch, ja, die verstehen sich alle gut miteinander, alles ist super und so. Aber wenn Natalie Portman da ein bisschen tiefer gräbt, das ist halt alles nicht ganz so. Und ich kann vielleicht voranstellen, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu dem Film. Das ist vielleicht jetzt für die ZuhörerInnen ganz interessant. Chris, wie fandst du es denn?
Katastrophe. Ich fand den Film von vorne bis hinten fürchterlich langweilig. Der hat, wie ich fand, null Spannungsbogen. Also so wirklich gar nicht. Das ist so ich nehme ja gerne diese Metapher mit diesem kleinen Bergbach oder dem kleinen Bach, der durch den Wald fließt, der keinem wehtut, der halt vor sich hin tröpfelt, blibablub. Nicht mal das kriegt dieser Film hin, weil für mich ist es einfach so ein bisschen wie Julianne Moore in dem Film. Ein ziemlich trockenliegendes Flüsslein. Es ist, ja, wie gesagt, eine total schräge Geschichte. Es ist total Sachen drin, wo du sagst so, boah, das kannst du noch nicht bringen und das kannst du nicht machen und wie die sich eigentlich teilweise auch da verhalten und wie sich Natalie Portman dann auch verhält und was da wie und überhaupt und mit den Kindern und die ganzen unangenehmen Situationen, in die man dann auch so völlig bewusst reingeht und aber die dann, wie ich fand, auch so, ja, fast schon episch langweilig erzählt werden und auch Gespräche, die episch langweilig ausgedappt werden. Boah, also ganz ehrlich, hat mich null gecatcht, weil ja von vorne bis hinten einfach für mich da nicht der wirklich, es war für mich kein roter Faden wirklich drin. Es war so, ja, wohnt sie dort, jetzt dann wohnt sie dort nicht mehr, dann ist sie dann hier. Dann ist sie ja anscheinend ein riesen Superfilmstar, aber keiner erkennt sie groß oder lässt sie auf
der Straße einfach in Ruhe. Ach doch, die haben sie auch ganz schön erkannt überall.
Ach komm.
Ich meine, gut, wenn sie in einem kleinen Indie-Film mitspielt, ist vielleicht auch nicht der riesen Hollywood-Star. Also sie, deswegen sage ich ja, sie hat ja nicht Natalie Portman gespielt. Ich glaube, sie würde überall erkannt werden.
Ja, ja, aber dann halt auch, wenn es doch...
Sie hat ja nur in einer Serie mitgespielt.
Ja, aber weißt du, dann hast du vielleicht auch hier wieder irgendwo... die Presse, die vielleicht auch eventuell da Interesse dran hatten im Ganzen und nicht mal die war irgendwie dabei, groß zu sehen. Ja. Also ich hätte mir das auch vorstellen können, dass das da, wenn die Presse da das mitkriegt, dass die da rumrennt, dass da mehr oder weniger auch Leute mal da sind. Das war von allem irgendwie nichts. Also ich fand's super öde einfach und nicht gut erzählt. Also hat mich null gecatcht.
Das ist etwas überraschend, aber wenn man ja weiß, also der war ja nominiert auch fürs beste Drehbuch bei den Oscars. Und ich
weiß gar nicht, was die da trinken, die tagsüber Alkohol. Oder?
Welcher Film, Quizfrage, welcher Film, der mir sehr gut gefallen hat, der dir überhaupt nicht gefallen hat, hat gewonnen beim besten Drehbuch?
Dieses Jahr?
Ja, der halt auch nominiert war.
Ich habe keine Ahnung.
Anatomie eines Falls, richtig.
Ach so, ja.
Genau. Also es zeigt sich halt schon, der war ja auch nominiert und der hat mir auch,
Gott, war der Scheiße.
Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil ich mag das halt, wenn das so sich nach und nach so ein bisschen entfaltet und man dann so dabei bleiben kann. Man muss halt auch da ein bisschen was mitbringen. Also man muss halt auch da ein bisschen, ja, man kann da nicht von vornherein sagen, ich lasse mich jetzt hier mal berieseln, wie bei Fall Guy oder so, sondern man muss da schon ein bisschen dranbleiben und dem Film auch ein bisschen was zugestehen. Und
das Einzige, was ich dem Film zugestehe, ist die Reggae-Version von
Das war Anatomie eines Falls. Ich rede jetzt schon von May, December. Das ist jetzt kein Film, der da so dahin plätschert, sondern das sind halt auch so die Nuancen, die am Anfang dann drin sind. Und was ich natürlich extrem stark fand, war die ganze Darstellung von dem jungen Mann, also der dann natürlich jetzt im Film jetzt nicht mehr so jung, mit 32 ist, aber wo man dann auch merkt, dass es ihn eben doch auch sehr stark verändert hat, dass er eben als Kind in Anführungszeichen, als Kind missbraucht wurde, denn nichts anderes ist es. Es war zwar wahrscheinlich in dem Moment sehr geil für ihn, dass er da mit 12 Jahren so eine heiße Frau dann, eine ältere Frau, aber dass sie dann eben ihm auch die ganze Jugend genommen hat, anderes kennenlernen, andere Mädchen oder irgendwas, sondern dass sie gleich so auf absolut langfristig da mit ihm gemacht hat und ihm quasi das auch so nahegelegt hat, das ist jetzt unsere große Liebe, wir sind das jetzt, wir gegen alle. Und das fand ich schon sehr, sehr stark, wie das hier im Film dargestellt wurde. Und dass das eben auch von Frauen ausgehen kann, sowas, Kindesmissbrauch, das wird ja eigentlich, ich kann mich kaum an irgendeinen Film erinnern, wo das mal kritisch dargestellt wurde. Also wenn ich da, was weiß ich, an American Pie denke, hier mit, wo die ältere Frau da den jungen Mann verführt, ne, und so.
Stiflers Mom.
Genau. Also das ist ja eher dann so lustig und cool und sowas. Und jetzt gerade auch so diese ganzen MILF-Kultur und so weiter. Deswegen,
erzähl doch mal mehr über die MILF-Kultur, jetzt bin ich gespannt.
Ich weiß nicht, ich kenne ja nur die Autos, die draußen immer rumfahren, diese Mietautos. Jedenfalls fand ich das sehr, sehr gut dargestellt, dass das auch mal aus der Richtung beleuchtet wird. Das ist natürlich wahrscheinlich absolut nicht die Mehrheit von Kindesmissbrauch. Wird wahrscheinlich, oder bin ich mir ziemlich sicher, eher von Männern ausgehen, die junge Mädchen missbrauchen. Aber die psychischen Schäden, die dadurch entstehen, sind halt dieselben. Ja, und man sieht es hier bei ihm auch. Er versucht das zwar zu kaschieren und es ist auch am Anfang überhaupt noch nicht deutlich. Sieht ja aus wie heile Welt und alles so. Aber das Kartenhaus bricht dann relativ schnell zusammen. Und ja, ich fand es auch sehr, sehr gut gespielt von Natalie Portman, die ganzen Aneurysmen von Julianne Moore auch wirklich so aufgreift, ne? Wenn sie dann selber vorm Spiegel steht und da versucht, das so ein bisschen zu acten, ja, wie sie es dann später machen möchte, wenn sie die Rolle spielt und so weiter. Und wie sie teilweise auch, wenn die zusammen Szenen auf der Leinwand haben, wie sie versucht dann zu lernen dabei, wie Julianne Moore sich gerade bewegt und die Hände hält und sowas, ne? Und ich fand das richtig gut, den Film. Also jetzt kein 10-Punkte-Film, es war jetzt nicht Anatomie eines Falls oder so, aber gerade auch das Drehbuch, wie das eben geschrieben ist, wie das so Stück für Stück sich so enthüllt und trotzdem das Interesse beibehält, fand ich schon stark. Du nicht.
Nein.
Ich weiß. Das ist wahrscheinlich nicht so deine Art von Film. Oder
nein,
so.
Überhaupt nicht. Also sage ich aber auch ganz ehrlich. Also überhaupt nicht meins. Und ist ja schön, wenn es dir gefallen hat. Ich fand es nur einfach, ja. Immerhin habe ich mir dumme Kommentare während des, soweit es ging, verkniffen.
Kennst du den Film Die 12 Geschworenen?
Ja.
Magst du den eigentlich?
Den finde ich ganz gut, ja.
Den findest du gut, okay. Weil das ja auch so Stück für Stück hier mit Jack Warden und Henry Fonda und so. Ich meine jetzt ja, den alten, jetzt gab es diverse Remakes.
Ja, aber der hat mich gecatcht, also den fand ich ganz gut.
Fällt mir gerade so ein bisschen ein als, ja, komisch. Ja, dann muss natürlich das geschätzte Publikum und die geschätzten HörerInnen hier ihr eigenes Urteil fällen. Das könnt ihr tun, nämlich in 11 Tagen. Das heißt, der startet dann nächste Woche am 30. in den deutschen Kinos, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Heute ist der 19. 11 Tage, ja. Soweit reicht meine Mathe noch.
Gott sei Dank.
Ansonsten hätte ich jemanden im Hintergrund gehabt, der mir helfen kann.
Oh ja, Grüße an den Hintergrund.
So, Oh, ich lese gerade, das basiert auf einem wahren Fall. Okay, wahrer Skandal.
Ja, das habe ich während dem Film schon rausgefunden.
Okay, ach so, hast du ja, du hast
ja, gehört, ja,
dabei. Ich war dabei. Naja. Nee, also von mir 7 Punkte, von dir?
3 Punkte.
Okay, wie sieht es in unserer Gruppe aus? Ist das auch so gemischt? Oder
In der Gruppe, lass mich mal kurz checken.
Ja, ich sehe so, da haben sogar 8 Punkte, sehe ich hier.
Gibt es einmal zwischen 1 und 8 ist alles dabei.
Das hat 1 wirklich jemand abgestimmt, nee, oder ist das so ein Korrekturding?
Nein. 1 gibt es, 2 gibt es.
6 Leute haben empfohlen, 4 Leute haben nicht empfohlen. Also ist so 60% Empfehlung. Und naja, spannend. Ja. Aber ja, so ist es halt. In der Sneak ist halt schön, wenn man auch mal solche Filme sieht.
Ja, natürlich.
Das polarisieren.
Und gehört voll dazu.
Ich fand es sehr, sehr gut. Und wenn wir einmal dabei sind und wir haben die Gruppe offen, wie lautet der Hinweis für die morgige Sneak am 20.05. am Feiertag?
20.05. dann Pfingstmontag ist die Sneak Nummer 1217 und der Tipp lautet das etwas andere Jobprofil. Erik, sind denn da schon Tipps eingegangen?
Ja, tatsächlich. Ich selber habe was getippt, nämlich den französischen Film von Vätern und Müttern. Dann hat der Martin getippt Problemista. Da weiß ich nichts davon. Und die Julia hat getippt Desserts. Warte mal, da hat es im IMDb-Link dabei. 2 Kleinkriminelle, Mehdi und Hamid, fahren in ihren zerknitterten Anzügen und Krawatten mit ihrem Auto durch Südmarokko. Jobprofil? Für eine Handvoll Dirham ist der Zusatztitel. Klingt ja ganz lustig. Südmarokko war ich schon. Ja, wäre nicht schlecht.
Marokko.
Vielleicht sieht man da was ich kenne. Okay, dann gleich rüber zu den Charts und Neustarts von dieser Woche.
Kinocharts und Neustarts.
Das war jetzt aber laut.
Ja, das ist noch laut, wo ich dir vorhin mit dem anderen Song, wo ich dich mit dem anderen Song begrüßt habe. Platz 6. In den Stuttgarter Innenstadtkinos, in den einzigen offiziellen, die ihr nur hier bekommt. Nicht mal auf der eigenen Webseite von den Innenstadtkinos seht ihr die. Nur bei uns kriegt ihr die von der Woche bis zum 13.05. Da war Platz 6, machen wir mal, weil da ein Sonderding mit drin ist. Nämlich Platz 6 ist Challengers, Rivalen.
Platz Nummer 5 ist John Tal im Märchenland.
Platz 4 ist nämlich diese Sondervorstellung von Met Opera. Madame, vielleicht Madame Bovary, ich weiß es nicht genau. Das ist hier so ein bisschen abgeschnitten.
Platz Nummer 3, The Fall Guy. Der tatsächlich nicht gut läuft, was ich total schade finde.
Ja. Also, dass der jetzt nicht Platz 1 ist, konnte ich mir fast denken. Platz 2 ist dafür aber Garfield, der neue Film, der wahrscheinlich jetzt auch durch die Ferien und so weiter viele Besucher zieht.
Und Platz Nummer 1, Planet der Affen, New Kingdom.
Ja, da habe ich eine Filmkritik gehört, die ein starker Verriss war, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber gut, es gibt ja viele Fans der ganzen Reihe und es ist ja optisch ja, nahezu perfekt, wie das mittlerweile gemacht ist. Ich selber werde da nicht ins Kino gehen, aber soll gut sein. So, was startet denn Neues? Wir gucken erstmal bei kino.de. Da sind die Kinostarts vom 23.05. Da startet Furiosa, a Mad Max Saga. Das ist quasi das Prequel zu diesem Mad Max Film, den letzten Mad Max Film, der ins Kino kam. Mit Anna Taylor-Joy und Chris Hemsworth. Und da habe ich wiederum sehr, sehr viel Positives gehört. Der lief nämlich bei den Filmfestspielen in Cannes. Also nicht im Wettbewerb, sondern als, ja, Zusatz, die zeigen ja manchmal so extra Filme im Rahmen des Wettbewerbs und da ist er extrem gefeiert worden, Standing Ovations und so. Wobei man aber vorsichtig sein muss, da ist auch Titan gefeiert worden, ne? Also.
Der hat dir nicht so gefallen, glaube ich.
Uns hat er nicht so gefallen.
Ja, weil Titan ist das so auf einer Ebene fast schon, nee, der ist schon noch drunter. Jetzt habe ich was Falsches gesagt. Ein Actionfilm startet auch noch mit Jennifer Lopez, Atlas, ein Netflix.
Der startet nicht, der läuft auf Netflix.
Da steht Kino statt 24.
Nee, der läuft nicht im Kino, der läuft auf Netflix.
Läuft der tatsächlich nicht im Kino?
Nee. Kannst du auf Netflix gucken ab 26. glaube ich, 26. Mai.
Sicher, dass er nicht einen Tag ins Kino kommt?
Oh, kann ja euch sein, der läuft irgendwo mal. Aber
stimmt, hier steht am 24. exklusiv auf Netflix.
Ja.
Nicht 26. Okay, dann mache ich halt
gestern das kam eine Werbung ab 26. exklusiv auf Netflix, habe ich gesehen.
Ja.
Bei Mask Singer kam da die Werbung.
Man weiß es auch nicht so. Dann haben wir halt von Vätern und Müttern, machen wir halt mit
das dem. Das war mein Alter. Tipp, genau.
Ja, das Ehepaar Piff und Ulrich schreiben ihre Tochter an einer elitären Privatschule ein. Hier erleben sie Elternsein vom Feinsten und zu allem Neuen nehmen sie dieses Jahr auch an der berühmten und beliebten Klassenfahrt teil, wo sie um einen Platz in der Elterngruppe der Klasse kämpfen müssen. Doch die Elterngruppe hat eine strenge Rangordnung und die Eltern auf jeden Fall verteidigen wollen.
Deswegen Jobbeschreibung mal anders oder wie das hieß, ne? Könnte sein. Dann läuft ein Animationsfilm. Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid. Okay, eine Anime-Verfilmung basierend auf dem 9. Band der japanischen Light-Novel-Reihe rund um den Schüler Sakuta. Habe ich noch nie davon gehört. Ach, noch nie.
Ja. ich habe noch ein Drama. Und zwar mit einem Tiger schlafen.
Das ist Porn, oder?
Biopic über die österreichische Malerin Maria Lasnik, gespielt von Birgit Minichenmeier.
Hm. Es läuft auch noch an 104. Ach nee, ist in der Doku, Entschuldigung. Typhoon Club läuft noch an. Die erste deutsche Kinoausstrahlung des japanischen Dramas von 1985. Also ist wahrscheinlich Best of Cinema oder sowas. In 4K-Restaurierung. Ja. Und dann läuft noch so ein Rascal-Film an.
Rascal, that's the dream of a sister venturing out.
Naja.
Okay.
Also Rascal-Fans, ja, die freuen sich im Kino diese Woche auf jeden Fall.
Rascal, that's the dream of Fans.
Definitiv. Dann, du hast bestimmt nichts mitbekommen vom Deutschen Filmpreis 2024, schätze ich mal, oder?
Der war?
Ja, ja, genau. Der war, das muss man leider so sagen, denn wie immer in Deutschland werden solche Events so ein bisschen versteckt und wenn sie es mal nach vorne bringen, irgendwie im 20.15 Uhr Samstagabendprogramm, dann sind sie meistens scheiße und wenn sie es irgendwo verstecken, also das lief irgendwann, ich habe es mir auch nur aufgenommen, ich habe es nur die Aufzeichnung angeguckt, weil das lief, ich glaube, das begann irgendwie 23 Uhr oder sowas, also die trauen sich echt nicht mehr sowas mal ein bisschen wie die Oscars so mal richtig schön und ich meine, das ist der wichtigste deutsche Filmpreis. Und ich habe es mir aufgenommen und es war wirklich gut, die Sendung. Es war toll gemacht. Es war, Jürgen Vogel hat die Moderation gemacht und der hat das richtig gut gemacht. Der hat es sehr witzig gemacht. Der hat viele Jokes gebracht. Er hat am Anfang gesagt, okay, Leute, wir ziehen das hier mal nicht so in die Länge wie sonst immer, sondern ich starte jetzt hier und da hat er so einen richtig alten, schönen kleinen Röhrenfernseher gehabt. Ich starte jetzt hier meine Videokassette mit dem Film Toni Erdmann. Hat ja auch mal einen Filmpreis gewonnen für den besten deutschen Film. Und die ganze Sendung soll nur so lange gehen wie dieser Film. Und der lief dann halt auch. Und da wusstest du halt, okay, Toni Erdmann geht ungefähr so und so lang. Und das wird dann auch die komplette Sendung sein. Und das hast du halt auch gemerkt. Das heißt, diese ewig langen Dankesreden, die ja immer völlig ungekürzt liefen, die wurden halt schon deutlich eingekürzt. Und ja, die Filme, die gewonnen haben, die kannte ich so gut wie gar nicht. Also ein paar Sachen, ja, vom Namen her, den einen, der nominiert war zumindest, den durftest du kennen, die Theorie von allem. Es gibt halt nicht viele, ja, deutsche Großproduktionen, ne? Theorie von allem, kannst du dich erinnern, das war dieser, ich glaube, Schwarz-Weiß-Film, der...
den habe ich aber nicht gesehen, da war ich nicht im Kino.
Ach so, da warst du nicht, aber der ist, glaube ich, verheerend angekommen. Aber... Dann ein Film, wo immer mal so Ausschnitte gezeigt wurden, der hat mich sehr angesprochen, der heißt Der Fuchs. Da geht es irgendwie um den Zweiten Weltkrieg, wo Soldaten so ein Fuchs zuläuft, der ihn dann so ein bisschen auch durch die ganzen Wirren des Krieges mit, also da sahen die Ausschnitte sehr, sehr gut aus, den muss ich unbedingt sehen.
Da habe ich schon auch eine Frage, Erik.
Hm?
Was sagt denn der Fuchs?
Hm. Den lasse ich mal so stehen. Dann ein Film, der gewonnen hat als bester Spielfilm, der heißt Sterben. Mit Lars Eidinger und Corinna Harfouch, den werde ich mir aus persönlichen Gründen jetzt erstmal nicht anschauen, aber der sieht sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, der Fuchs hat den silbernen Filmpreis gewonnen und den dritten, also die Bronze, hat Im toten Winkel gewonnen und der sah auch sehr gut aus. Also die sahen eigentlich alle sehr gut aus. Beste Dokumentarfilm ist 7 Winter in Teheran. Bester Kinderfilm hat gewonnen Sieger sein, den hatten wir, glaube ich, hier mal erwähnt bei den Neustarts, wo es um diese Mädchenfußballmannschaft geht, wo so ein paar Flüchtlingskinder aus Iran, glaube ich, oder aus Syrien da mitspielen wollen, die aber eigentlich von ihren Eltern aus gar nicht Fußball spielen sollen, weil sie Moslems sind und so weiter, kann sich erinnern, hat gewonnen gegen Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Also ich hätte es beiden auch gegönnt. Sieger sein hat halt gewonnen, weil es auch eine stärkere politische Botschaft hat. Und ja, weibliche Hauptrolle hat gewonnen Corinna Harfouch für Sterben und Simon Morse für Der Fuchs. Und deswegen, ja, insgesamt schöne Sendung. Ich habe sie mir komplett angeschaut. Man kann sie bestimmt auch irgendwo in der irgendwo noch schauen hier bei in der Mediathek. In, ach so, ein was hier noch, einen Film hatten wir sogar in der Sneak Preview, nämlich The Dive. Du kannst dich vielleicht erinnern, wo die zwei jungen Frauen ja. da runtergetaucht sind.
Ja. Ja,
Der hat gewonnen für die beste Tongestaltung und wenn man, der ganze Film war jetzt nicht so ganz so gut, sag ich mal, war okay, aber der Ton war schon der Hammer, also das haben sie ja nicht wirklich alles unter Wasser und so weiter, ne? Und da halt so diesen Eindruck zu erwecken, diese bedrückende Stille unter Wasser, dieses Blubbern und alles und in der Höhle und so, das war schon echt gut gemacht, also Tongestaltung schon gut und ja, ich scroll gerade hier so ein bisschen durch, ich werde es mal mit verlinken. Besucherstärkster Film, genau, die haben jetzt auch so eine Art Publikumspreis, den sie mit der wird ja nicht verlost, sondern der wird ja ausgezeichnet, sagen wir so. Denn der besucherstärkste Film, der ist jetzt keine Jury dahinter, sondern das sind ja einfach Zahlen. Was denkst du, was war der besucherstärkste deutsche Film im vergangenen Jahr?
Da lief schon Teil noch nicht, aber es war bestimmt auch so ein komisches.
Ah, nee, ich sag mal so, denk mal in Richtung Kinderfilm.
Ah, dann war es vielleicht Checker Tobi.
Denk mal so in Richtung basierend auf einem Hörspiel.
Gab es ein Drei-Fragezeichen-Film?
Genau, die Drei-Fragezeichen, Erbe des Drachen.
Naja. Nein, Drei-Fragezeichen-Film, natürlich, klar.
Ist der besucherstärkste deutsche Film.
Und ich habe nie was anderes behauptet.
Fand ich gut, dass ein Kinderfilm jetzt nicht irgend so ein. So eine Klamotte wie jetzt Chantal oder sowas. Ich finde es natürlich prinzipiell gut, dass deutsche Filme auch viele Besucher ziehen. Das ist immer gut für die deutsche Filmlandschaft, weil das führt ja auch dazu, dass dann auch andere, die nicht so ein großes Budget haben, dann auch über Filmförderung was abbekommen. Deswegen alles gut. Ich werde mir auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn das nicht wieder mitten in der Nacht läuft, werde ich mir den auch anschauen. Und das hat mich jetzt wieder ein bisschen versöhnt mit dem Deutschen Filmpreis. Und ja, liebe ARD, versteckt das nicht irgendwo im Nachtprogramm. Das hat es nicht nötig. Das kann man wirklich, zumal das ja auch live war. Ich meine, wenn du das erst 23 Uhr beginnst, ne, die Leute, die da drin sitzen. Ne. Na gut. Oder war es vielleicht gar nicht live? Ich weiß gar nicht. Dann macht's live. Was soll das?
Live vom Tape.
Was soll das? Ja, also Empfehlung. Okay, und jetzt gehen wir mal in den Bereich Heimkino.
Heimkino.
Falsche Taste erwischt am Anfang.
Was war das denn?
Das war der Drumroll.
Ach so, ja. Sehr schön. Ja, Heimkino. Da wir es ja tatsächlich, hauptsächlich ich mal wieder nicht ins Kino geschafft habe, freue ich mich natürlich, dass Filme jetzt auch relativ früh, sage ich mal, schon ins Heimkino kommen. So auch Ghostbusters The Frozen Empire, wo wir den Trailer gesehen hatten und gesagt haben, oh scheiße, den sollten wir glaube ich sehen, weil der Trailer sieht schon richtig mächtig aus. ja.
Danke, Erik. Danke. Nee, ich muss doch gerade, ich habe noch ein bisschen also, belegten Hals von gestern.
Es ist die Fortsetzung von dem letzten Ghostbusters, wie hieß er, Resurrection oder?
Ja, wir sind ja voll informiert gerade.
Ja, wir sind total informiert. Ist egal, auf jeden Fall die neuen Ghostbusters und McKenna Grace sind wieder da, Finn Wolfhard und
Legacy?
So. Legacy kann auch sein. Und natürlich Paul Rudd.
Afterlife?
Sind wieder da.
Afterlife?
Afterlife? Ja, der hatte doch zwei Namen, einmal im Deutschen.
ich rate nur ins
Blaue. Sind auf jeden Fall wieder in New York unterwegs, in der traditionellen Feuerwache. Machen da ihr Ding, wie es halt Geisterjäger so gerne machen, bisschen chaotisch alles, aber immer mit dem guten Willen dahinter, ein bisschen mehr kaputt, wie vielleicht sein müsste und geraten dann natürlich wieder mal mit dem Bürgermeister der Stadt aneinander, gespielt von, ach Gott, William Atherton. Und der sagt dann quasi so, ja, hier, ich will euch weghaben, weil der war schon in den 80er Jahren, war der Bürgermeister und war gegen die Geisterjäger irgendwie. Und das, wir erinnern uns ganz zurück, das war so ein klassischer Handlungsstrang mit aufgenommen wieder. Und das heißt auf jeden Fall, man hat schon diesen Gegenspieler schon da in der Stadt direkt, das größte, das eine große Problem. Das andere große Problem ist dann Nadim Rasma, oh Gott, wie hieß er, Rasma, was weiß ich was, gespielt von Kumail Nanjiani, der eine mysteriöse Kugel abgibt bei Dr. Raymond Stanton. Und
Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd, ja.
Der hat so einen kleinen Trödelladen.
Ein traditioneller Geisterjäger ist auch dabei, wie übrigens Ernie Hudson auch als Sedmore und Bill Murray ist auch dabei als Peter Venkman. Also die traditionellen Geister, die richtigen originalen Geisterjäger sind auch nochmal mit dabei. Und in dieser Kugel ist eben das pure Böse gefangen, das sich dann ein wenig befreien kann, mehr oder weniger über einen zusätzlichen Geist, nämlich Melody, gespielt von Emily Allen Lind, die so ein bisschen mit Phoebe anbandelt. Da weiß man auch nicht genau, ist es Freundschaft, ist es mehr? Ist ein bisschen, ja, offen. Und im Endeffekt arbeitet dieser böse Geist, der daraus kommt, mit der Kälte. Diese Kälte, die tödliche Kälte, dieser Schauer, der einem über den Rücken läuft, wenn man Angst hat, also arbeitet mit Angst. Und daraus gibt sich auch die Kraft von diesem Geist, ganz spezielles Ding und unglaublich mächtig und aus der, was weiß ich, grauen Vorzeit und. Und das ist so quasi der Obermotz in diesem Film, der böse, der Top-Gegner, inklusive dann noch so kleinen neuen Geistern, der eine, wo alles Nicht-Lebende besetzen kann und in Leben verwandeln kann. Slimer ist dabei und ganz arg viel klassisches Zeug ist dabei. Und wie es tatsächlich auch bei so einem klassischen Film ist, muss ich sagen, ist es genau auch das ziemlich bisschen schwach auf der Brust, was die Story angeht. Jetzt weiß ich nur, der Erik hat ja auch schon im Vorfeld schon mal gesagt so, ja, er sagt noch nichts dazu, er will mal mein Urteil wissen. Mein Urteil,
ja, ich wollte dich nicht, ja, irgendwie beeinflussen.
Ja, ja, aber mein Urteil ist tatsächlich, dass ich den Film mag, aber er relativ dünn von der Story ist, das schon ein bisschen zusammenklappbustert sieht, aussieht. So, er versprüht nicht mehr ganz den Charme vom ersten und kommt ein wenig holprig und teilweise ein bisschen gewollt daher. Und das fand ich super schade.
Da kann ich dir nur voll und ganz recht geben. Ich finde auch den Oberbösewichtgeist hier, ich finde den nicht passend, sagen wir es so. Weil bei Ghostbusters, es war immer irgendwie so ein bisschen noch mit so einem Augenzwinkern. Der, weißt du, so selbst wenn dann irgendwie so ganz, ganz böse, ja, oh, das war immer so, dass du gesagt hast, ja, weißt du, du kannst es mit dem Kind gucken und es hat immer irgendwie noch so ein bisschen leichtes Augenzwinkern, wenn da so der große Marshmallow-Mann da durch, weißt du, wie ich meine? Und das hier war einfach so ein absolut böses Ding. Also das war so, ja, hat sich nicht passend angefühlt für Ghostbusters. Und ich glaube, es ist ein Regie-Ding. Weil der junge Mann, der hier Regie geführt hat, Jill Kinnan, der hat vorher zum Beispiel in der Scream-Fernsehserie hat er mal Regie geführt bei einer Folge. Der hat bei dieser unsäglichen Neuauflage von Poltergeist 2015 Regie geführt. Bei City of Ember, das war auch so ein Gruselding. Bei Monster House, das war auch so ein relativ schlechter Gruselfilm. Mit so Animationen. Ich glaube, der hat nicht so dieses Flair von Ghostbusters irgendwie zu fassen bekommen. Der hat halt dann irgendwie, der kippt dann der Film, speziell in der im letzten Drittel, kippt der Film für mich so ein bisschen ab, wo man dann sagt, ach komm ey, jetzt könnte es auch langsam vorbei sein. Die lustigen Szenen sind vorbei, jetzt haben sie da diesen Grusel und ja, da waren noch so ein paar Referenzen, ja, was weiß ich, wenn dann Bill Murray die alte Frau nochmal sieht in der Bibliothek und so. ja.
Das war Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd, ja, Entschuldigung.
Bill Murray stellt lustige Fragen und wirft Stifte ins Gesicht.
Ja.
Das fand ich selber sehr witzig.
Und ja, es war dann irgendwie, es hat sich auch so ein bisschen weird angefühlt, dass jetzt auf einmal, da haben sie auf einmal so ein großes Zentrum, wo sie jetzt da die Geister einsperren und so weiter. Das ist nicht mehr nur die Geisterjägerzentrale. Plötzlich, auf einmal gibt's das und das ist schon längst da und schon seit Jahren, weißt du. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten sie diese ganze Story so ein bisschen korrumpiert damit auch. So. Deswegen, ich bin da wirklich hin und her gerissen. Also es waren schöne Szenen drin, aber dann auch wieder relativ miese Szenen und deswegen wollte ich dich erstmal nicht beeinflussen, weil ich weiß ja, dass du extremer Fan bist von dem Ganzen. Dachte ich mir, okay, wenn ich da jetzt ein bisschen zu negativ, dann achtest du vielleicht zu sehr auf die negativen Sachen, die dich stören und hast vielleicht nicht so viel Spaß dran und findest vielleicht deswegen. Aber ich glaube, du siehst es ähnlich dann.
Ja, es ist einfach viel, viel Potenzial einfach liegen lassen. Ich fand auch McKenna Grace nicht mehr so charmant wie beim letzten Film. Also klar, es kommen neue Probleme jetzt, hier dieses Teenager-Ding und Trevor, oh, ich bin 18. Okay, haben wir kapiert. Du bist 18. Danke, ja. Und dieses so, wir sind jetzt eine Familie und dann doch nicht. Und weiß nicht. Hm. Es ist einfach schade. Ich fand das mit dem den Bösewicht fand ich jetzt gar nicht mal so wild. Ich fand den ganz cool eigentlich auch. Die Idee dahinter. Nur ich weiß nicht.
Nee.
Irgendwas hat so. Mich hat Kumail Nanjiani genervt.
Ja, stimmt. Warum sie den jetzt unbedingt noch. Ja, gut, damit ein bisschen mehr Comedy reinkommt, ne?
Ja, war es halt nicht. Ja. Ich fand Celeste O'Connor als Lucky, die mussten sie auch wieder mit reinnehmen. Warum auch immer. Nur ich dachte, du machst ein Praktikum. Ja, ich wusste nicht, dass es hier ist. Podcast, also Logan Kim, der war auch viel, viel charmanter im ersten Film, auch komplett den Charme irgendwie verloren. Weiß auch nicht.
Ja, ich glaube, Regie und Drehbuch ist einfach hier, weil die Darsteller an sich waren es eigentlich nicht, weil die waren ja in dem vorherigen Film schon ziemlich gut. Es war halt Regie und Drehbuch hat halt wirklich geklemmt und beim Drehbuch hat halt auch Jill Kanin, der Regie geführt hat, mitgearbeitet und ja gut, Ivan Reitman haben Credits fürs Drehbuch, aber ja, ich glaube, ich will jetzt kein Name-Bashing machen, aber ich glaube, Jill Kinnan war die falsche Wahl für das Ganze, für Drehbuch und Regie hier.
Ich glaube auch, ja.
Der ist vielleicht eher so bei ja richtig gruseligen Sachen zu Hause. Ich meine, der hat bei Legacy hat er am Drehbuch mitgeschrieben, beim vorhergehenden Film, aber hier jetzt da die Regie zu übernehmen, ich weiß nicht, war wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ja, schade. Also von mir bekommt er leider auch nur 6 Punkte. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, tatsächlich. Also ich überlege noch die ganze Zeit. Aber es ist halt, ja, trotz allem ist es ein Ghostbusters. Ich gebe ihm 6,5. Da bin ich ein bisschen besser wie du noch. Aber ja, leider. Also fand ich sehr, sehr schade. Ich fand auch Setmore ein bisschen nervig, muss ich auch noch dazu sagen. Also wenn ich wirklich einfach genial fand, war Peter Venkman.
Ja, es ist so hin und her gerissen. Ne? Hat so coole Szenen gehabt und mit Slimer dann und ach ja, mit diesem anderen, der dann so Sachen in Besitz nehmen kann. Das war alles eigentlich sehr, sehr cool. Die Zutaten waren gut, aber der Kuchen, der dann rausgekommen ist, der schmeckt nicht so richtig.
Ja, das ist schön gesagt.
Ja, ne? Finde ich auch. Ist mir gerade eingefallen. Das ist immer
nicht schlecht. Oder so, wie habe ich das auch schon so schön gesagt, du hast, das habe ich in einem anderen Podcast gesagt, du hast alles für eine richtig geile Pizza, du hast einen Top-Boden, du hast eine richtig geile Tomatensauce, du hast den besten Käse und alles und tust alles auf die Pizza, aber vergisst den Ofen anzumachen. Kannst du dann auch nicht mehr retten.
Das ist der größte Fail dann, vergisst den Ofen anzumachen. Ja. Okay, dann weiter im Heimkino. Ich muss hier ein bisschen was aufarbeiten. Ich fasse mich kurz, liebe HörerInnen.
Moment. Ja, wenn du dich kurz fasst, soll ich dir eine Minute geben?
Nee. Ja, nee. Ich will mich nicht so,
das schaffst du nicht, ne?
Nicht so unter Druck setzen. Ja, würde ich schon schaffen. Aber es geht um Cube oder der Originaltitel von dem Film heißt Cube Ichido Haitara Saigo. Denn das ist ein japanisches Remake, Reboot von Cube, was ja durchaus jedem bekannt sein dürfte, der Film. Wer Cube nicht kennt, shame on you, schaut ihn unbedingt nach. Meine Schattenredaktion kann gerne mal nachschauen, bei wer streamt es, wo man das tun kann. Und in Cube, in dem japanischen Remake, es gab glaube ich schon mal 2011 irgendwie ein japanisches, aber vielleicht war das irgendwas anderes. Das ist jetzt von 2021. Hier ist halt mehr oder weniger ein Remake. Drehbuch-Credit hat auch Vincenzo Natali, der ja auch den Original Cube gemacht hat. Und es ist aber nicht einfach nur ein absolut werkgetreues Remake, sondern es ist halt ein bisschen anders. Also wer den Originalfilm kennt, kann den ja auch schauen. Ich liebe den Originalfilm, den Original Cube. Das Setting ist folgendes. Jemand erwacht in einem Würfelraum und jeder Würfelraum, wenn man sich es vorstellt wie ein normaler Spielwürfel, stellt euch eine Nummer 6 vor auf dem Spielwürfel, dann sind ja die Punkte so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und quasi in dem mittleren dritten Punkt, in dem mittleren Punkt von der 6, da ist immer jeweils eine Tür, also quasi in jeder Richtung, nach oben, zu allen Seiten und nach unten. Und da kommst du in den nächsten Raum rein, der auch wieder so ein Würfel ist. Und du weißt aber nicht, was dich erwartet. Es können Fallen sein. Es kann sein, dass der Raum relativ safe ist. Aber eigentlich ist in jedem Raum irgendeine Falle. Ist nur die Frage, wie du damit umgehst. Und ja, jemand erwacht und es kommt jemand dazu. Und irgendwann kommen dann noch weitere dazu, sodass sich dann halt so ein kleines Grüppchen bildet. Natürlich sterben auch immer wieder welche durch irgendwelche Fallen. Und sie versuchen halt, jeder hat die Erinnerung verloren oder weiß nicht mehr, wie er überhaupt da hingekommen ist. Und sie versuchen halt, da irgendwie rauszukommen, immer von einem Raum in den nächsten. Und es gibt auch so Hinweise, wie man vielleicht einen sicheren Weg findet und so. Und das japanische Remake war okay, sag ich mal. Es hat mich jetzt nicht so, der Original Cube, der ist ja auch schon viele Jahre alt, der hat mich damals wirklich umgehauen. Der war jetzt okay. Und was mich am meisten gestört hat, war diese unsägliche Synchronisation. Die lag teilweise neben den Lippen. Also es hat sich so komisch angefühlt, als wäre der Film, ja, als wäre irgendwie Film und Tonspur manchmal verrutscht und dann hat es aber wieder gepasst und so. Es war einfach schlecht hingeschludert. Und ich meine, mein Japanisch ist nicht so fit, dass ich sagen kann, ich gucke es im Original oder so. Ja, ich fand's okay.
Ich sehe da ein Feld der Verbesserung bei dir.
Ja, Room for Improvement. Hast du mittlerweile rausgefunden, wo der Original Cube läuft? Welchen Streaming? Das läuft, merke ich schon. Original, ich gucke selber Original Mystery Cube, Thriller 1997. den gibt's bei Freevee und bei Join gibt's den gratis im Angebot. Und bei gratis. MGM Plus, wenn der einen Prime Video Channel hat. Und bei Plex, bei allen anderen kostet der ein bisschen Geld. Ist aber, glaube ich, auch. Ja, aber gut, bei Freevee, das ist ja Amazon, da kann man den halt mit Werbung gucken. Geht, glaube ich, auch. Würde ich jedem empfehlen, mal den Original Cube zu gucken. Das Setting ist echt cool und macht Spaß und hat. Der Originalfilm macht mir immer mehr Spaß als das Japan-Remake. Also das Japan-Remake, für mich war es leider nur Durchschnitt, war eine 5. Wahrscheinlich auch wegen der Synchro. Okay. Und dann noch nur wirklich 3 Worte. Nee, ich brauche 4. Ich brauche 4 Worte zu Rebel Moon Part 2 auf Netflix. Ach, ist der Scheiße. Also ich habe ja letztens über Godzilla, hier diesen Godzilla Kong Film, habe ich gesagt, das war der dümmste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich muss mich korrigieren. Also Rebel Moon Part 2 ist der absolut dümmste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Heilige Scheiße, ist das ein dummer Film. Also da stimmt ja gar nichts. Es ist ja so furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar, den anzuschauen. Es ist wie so ein Autounfall, wie so ein Trainwreck. Ja, du guckst zu, denkst, um Himmels Willen, was ist denn hier passiert? Wie konnte das passieren? Ja, und du guckst zu und denkst, nee. Also irgendwann im Laufe dieser Dreharbeiten für diesen 2,5-3-Stunden-Film muss doch mal irgendjemand gesagt haben, ey Leute, sag mal, sind wir bescheuert, warum machen wir das sowas? Also was, und dann haben sie noch so Szenen reingebracht, weil natürlich die ganzen Figuren sind ja alle völlig farblos, die da zusammen, also vielleicht sollte ich mal ganz kurz, bevor ich meine, Rebel Moon Part 1 ging ja mehr oder weniger darum, so die Geschichte von den glorreichen 7, bloß dass das hier im Weltall spielt. Und ein kleines Dorf möchte sich dem Imperium, was hier anders heißt, ich komme durcheinander wegen den vielen abgeklopferten Sachen, ja, möchte sich dem Imperium widersetzen und das Imperium möchte halt, erpresst halt Getreide von denen, von dem Dorf. Und natürlich in der fernen Zukunft, wir fliegen zwar zu anderen Galaxien und haben vielleicht Replikatoren und sonst was, aber wir brauchen immer noch Getreide, ja, egal. Deswegen müssen wir kleine Völker unterjochen auf kleinen Monden oder kleinen Planeten, die dann uns Getreide liefern, weil ansonsten ist das ganze Imperium am Arsch, wenn die ihr Getreide nicht kriegen, ja, ganz klar. Egal. Und dann hat er das kleine Dorf um Hilfe gerufen und hat er so eine kleine Truppe zusammengeholt von ein paar Leuten, die dann die fit machen sollen für den Kampf gegen das Imperium. So wirklich die Geschichte von den glorreichen Sieben. Das war der erste Teil. Der erste Teil war die Suche nach den Personen, die dem Dorf helfen sollen. Jetzt im zweiten Teil wurde ja angekündigt schon als, ja, jetzt kommt der große Kampf, jetzt kämpft. Kämpfen die Gegner. Sie haben auch gekämpft. Also es wurde nicht zu viel versprochen, aber also da hat ja gar nichts gestimmt. Und dadurch, dass die im ersten Teil, wo die Personen gefunden wurden, die gegen das Imperium kämpfen, dadurch, dass die alle farblos geblieben sind, völlig. Also der zweite Teil begann, ich wusste noch nicht mal mehr, wie die Namen waren von den Leuten, ja. Also so wenig hat man sich die gemerkt. Und und dann, dann gab es noch so eine unsägliche Szene, wo sie noch den versucht haben, den Personen noch Tiefe zu geben, ja, wo jeder noch aus seiner Vergangenheit was erzählt. Du hast genau gemerkt, da habt ihr gemerkt, dass ihr vielleicht doch was reinbringen müsst, bevor die alle sterben. Nicht, dass jemand sagt, ja, wer war das jetzt gerade, der da gestorben ist? Der war völlig unwichtig, ne? Und so, so eine unsägliche Szene, Hilfe. Und das wird sich alles so durch. Das ist so, wie wenn jemand irgendwie was Schlechtes erzählt und es nimmt kein Ende und es nimmt kein Ende. Hör doch endlich auf. Das ist einfach so schlecht. Und das Schlimme ist, am Ende von Part 2 gibt es noch so ein Indiz, dass eventuell noch weitergehen könnte. nein. Heieieiei. Ach Mensch, was ein Scheiß, ey. Was ein Scheiß. Also, ich weiß gar nicht, was habe ich in Godzilla vs. Kong gegeben? Weiß das noch jemand? Außer mir, ich habe es vergessen. Ich muss auf jeden Fall hier drunter gehen vom... Hier war es doch, die 810. Chris, hast du eigentlich da mal irgendwo reingeschaut in Teil 1 oder 2 oder so?
Nachdem sowohl Kate als auch du so unglaublich begeistert davon wart, nö.
Okay, ich habe geguckt, ich habe Godzilla vs. Kong, habe ich 2 Punkte gegeben. Ich gebe mal hier einen Punkt, ja. Das ist wirklich so ein Verkehrsunfall. Das ist einfach auf so hohem Niveau auch. Das ist ja das Schlimme. Also wenn es da jetzt irgend so ein kleiner Indie-Film ist, wo da ein bisschen was daneben geht, okay. Aber hier bei so einer Produktion, wo du merkst, da war so viel Geld da, da waren so viele Personen involviert, der Abspann dauert irgendwie gefühlt eine halbe Stunde. Also naja. Nee. So, weil jetzt schon die Zeit etwas vorangeschritten ist und Kate auch immer noch nicht da ist, lasse ich mal die Serien außen vor, weil ich weiß, die Kate hat, glaube ich, die eine Serie auch gesehen. Dann gehe ich nur mal in den Bereich Sonstiges. Damit ich hier einen Trenner habe. Ich wollte nochmal, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, aber es ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Mein lieber Kumpel Matt und ich, wir haben so ein bisschen rumgeschraubt an der neuen Webseite.
Matt Damon.
Nein, MAD, genau. Schöne Grüße und falls jemand ein Hosting sucht, www.madmindworks.de mit D, madmindworks, kann gerne mal hinschauen, was er da so anbietet. Und der hat mir auch geholfen jetzt bei der Umprogrammierung von der neuen Webseite. Wir werden ein neues Theme haben, was auch kompatibel ist mit dem ganzen neuen PHP, was da alles mit dranhängt und Podlove und Updates required und hast du nicht gesehen, das kommt dann alles. Und die Umstellung, wenn es jetzt zeitmäßig passt, am Montag ist ja Feiertag, das heißt, ich habe frei, vielleicht wird es jetzt dieses Wochenende passieren. Nur nochmal der Hinweis, wundert euch bitte nicht und seid mir nicht böse, wenn vielleicht aus Versehen vielleicht Podlove das irgendwie nochmal neu raushaut, die letzten Podcasts. Also weil ich habe ja im Feed, glaube ich, immer die letzten 30 Sendungen, die da auf jeden Fall im Feed immer drin gelandet sind. Nicht, dass er das nochmal neu triggert und lädt bei euch die letzten 30 Sendungen nochmal, also seid nicht böse und guckt, wenn ihr jetzt im Ausland seid und hört und ladet euch die neuen Folgen übers Funknetz oder so, dann seid gewarnt, ja. Guckt da vielleicht mal und drückt dann auf Pause beim Synchronisieren oder geht ins nächste WLAN. ja, ich weiß nur, beim letzten Mal, als wir was gemacht haben, da hat es das nochmal getriggert und so. Deswegen möchte ich es einfach nur mal sagen, seid nicht böse. Und dann guckt ruhig mal, wenn die Ankündigung kommt. Also folgt mir am besten auf Twitter, Instagram und überall. Ich werde es dann mal raushauen. Threads, genau, Threads auch. Ich werde das dann raushauen, wenn die neue Seite online ist. Guckt da ruhig mal drauf und schaut mal, ob das bei euch auf dem alten Nokia läuft mit WAP und so oder ob es da Fehler gibt oder was weiß ich, wenn ihr diverse Mobilgeräte habt, das ist eigentlich immer am interessantesten. Dass es auf dem Desktop läuft, das kann ich testen hier, da habe ich verschiedene Systeme, sogar ein Linux hier und so weiter und ein Apple, das kann ich überall testen, aber diverse Mobilgeräte, da gibt es ja speziell im Android-Bereich so viele verschiedene.
Du hast nicht alle mobilen Endgeräte zu Hause.
Nee, ich habe nur diverse.
Da möchte ich mal einen Spendenaufruf starten.
Nein, einfach, sagt einfach Bescheid, wenn es irgendwo Probleme gibt auf irgendeinem kuriosen Android-Gerät oder so mit irgendeinem kuriosen.
Also wenn ihr irgendwelche alten Handys habt, schickt sie bitte an.
Nein, einfach kurz Bescheid sagen, hier, da geht das und das nicht oder so, dann gucken wir mal, ob wir es irgendwie fixen können. Wir versuchen auf jeden Fall, die neue Webseite Mobile First zu machen, das ist ja jetzt auch so ein Ding. Das ging bei der alten nicht so richtig wegen dem veralteten Template. Bei der neuen geht es auf jeden Fall. Und genau deswegen ruhig Bescheid sagen, wenn das auf eurem Mobilendgerät nicht läuft. Das war eigentlich das dazu. Ach so, Musiktipp, genau. Hattest du was?
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich muss.
Eigentlich müssten wir sogar zwei machen, weil wir letzte Woche keins hatten. Dann lass mich erstmal kurz labern. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, was ich nehmen soll. Denn gestern im Stadion wurde ein Lied gespielt, das hatte sich ein bestimmter Spieler ausgesucht. Und also eigentlich wollte ich nehmen von den Toten Hosen Bayern.
Du bist jetzt mit Thiamo gleich ums Eck.
Genau. Von Howard Carpendale. Howard Carpendale, weil das hat das ganze Stadion gesungen. Und das packe ich auf unsere Playliste. Das muss heute drauf als Vizemeister und nach der Feier gestern muss Howard Carpendale Thiamo drauf. Und nicht von den Toten Hosen Bayern. Das kommt vielleicht dann nächste Woche.
Es gibt doch hier noch Norbert und die Feiglinge. Bayern hat verloren. Das ist auch sehr schön.
Kannst du gerne draufpacken,
wenn durch du möchtest. Durch München weht ein kalter Wind. Nein. Wenn wir sowas machen, dann hätte ich gerne von Youngblood I Was Made for Loving You und zwar vom Soundtrack von The Fall Guy.
Youngblood?
Ja, Youngblood mit Y. Youngblood mit U.
Ah, hier, From The Fall Guy. Ich hab's gefunden. Okay. Da gibt's eine Orchestral Version und eine normale Version.
Eine normale Version.
Also da steht zumindest nichts dabei. Ich denke mal, das ist dann die normale. Okay, ist drauf. Ist drauf. Wunderbar. Kann ich gleich wieder rauslöschen hier. Und ja, dann vielen Dank, Chris, dass du dich hierher geschleppt hast unter Drogen.
Ja, tatsächlich unter Drogen. Also, genau.
Das wäre jetzt gedacht. Quasi auf deinem Toilettenstuhl, damit der Durchfall Kaffee gleich und abfließt.
Ist damit der Durchfall nee, ich habe Windeln da, so, das ist okay. Ganz schick.
Also, Erwachsenenwindeln.
Nicht mal. Ich habe einfach so, ein Stück von der Kleinen zusammengemacht.
Geht auch. Ja, das soll ja nichts mehr auslaufen, habe ich gehört. Ne?
In der Werbung. Super. Übrigens, Profi-Tipp, nochmal die Kiloanzahl ist, wie viel die tragen.
Nicht das Füllgewicht sozusagen, sondern.
Ja. Muss ich auch schmerzhaft lernen, aber ja.
Na gut, alles klar. Hätten wir das auch nochmal auf so einer fäkalen Note geendet hier. Dann lasst euch alle gut gehen da draußen in der Welt. Lasst ein Like da, kommentiert ganz wild auf kinokast.net am besten. Wenn die Seite nicht gerade im Wartungsmodus ist, weil wir die neue Seite launchen. Wenn die neue Seite gelauncht ist, lasst bitte mal einen Kommi da, wie sie euch gefällt. Das wäre auch cool. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn alles läuft. Ich bin nächste Woche mal in Frankfurt, vielleicht wenn da jemand von den Sneakpot-Leuten hier zuhört und Zeit hat, dann ja, bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.